Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen sein darf mit meiner Frau. Und ich bete und wünsche mir, dass der Herr Jesus Christus zu uns persönlich redet, dass wir seine Gegenwart erfahren. Heute möchte ich meine Predigtreihe über die 12 Apostel fortsetzen. Und diese Männer waren normale Menschen wie wir und haben das Glück gehabt, einzigartig, unwiederholbar, einmalig, dass sie drei Jahre mit Jesus Christus, mit dem Sohn Gottes und mit Gott, dem Sohn, auf engstem Raum leben und ihn überall begleiten. Die Nachfolge Christi, das Leben mit Jesus Christus, wird uns unser ganzes Leben beschäftigen. Und sicher haben Sie das auch erfahren, dass wir Zeiten haben als Christen, wo es uns sehr schwer fällt. Dass es uns schwer fällt, Jesus Christus nachzufolgen. Und wir können in Situationen kommen, wo wir wirklich buchstabieren müssen, was es heißt, ein Christ zu sein und Jesus mit einem ungeteilten Herzen nachzufolgen. Und liebe Brüder und Schwestern, das ist die Frage, die Kardinalfrage für mich und für dich. Nicht, dass wir nur so fromm sind, das müssen wir sein, fromm in dem guten Sinne, sondern ob Jesus Christus, ob er unsere Leidenschaft ist, ob er den Vorrang, ob er unser Glück, ob wir erleben, dass er uns so glücklich macht, dass er uns über unser Leid, über die Schwierigkeiten trägt. Also wir haben zwei Personen von den Aposteln kennengelernt. Das waren Simon Petrus und sein Bruder Andreas. Und Jesus Christus hat sie berufen bei ihrer Arbeit. Er sagte ihnen, folgt mir nach, lebt mit mir und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und liebe Freunde, wir staunen darüber, was Gott aus uns, aus sündigen Menschen wie Petrus, wie Andreas und wie uns machen kann, wenn wir mit ihm leben und wenn unser Herz ihm gegenüber ungeteilt ist. Es ist erstaunlich, wie Gott Petrus gebraucht hat, trotz seines Versagens, seiner Verleugnung. Und wir haben die Tendenz zu denken, dass diese 12 Männer etwas Besonderes sind, so mit einem heiligen Schein um den Kopf. Das Einzigartige an diesem Menschen war, dass Jesus Christus sie erwählt hat und zu sich gerufen hat, damit sie mit ihm das Leben verbringen. Das war das Besondere. Ja, heute wollen wir uns mit dem Jakobus, dem Sohn des Zebedäus, beschäftigen, der in allen vier Listen der Apostel nie an letzter Stelle zu sehen ist. Dieser Jakobus war ein ehrgeiziger Mensch. Er wollte den ersten Platz und wird zum ersten Märtyrer der 12. Er hatte ein Temperament, die Konflikte hineingebracht hat in das Zusammenleben mit den anderen Christen. Und ich will sein Leben so überschreiben, vom blinden, frommen Ehrgeiz zur echten Liebe. Und es ist so jetzt, das ist sehr schwierig. Wir werden Jakobus und Johannes miteinander jetzt betrachten, weil Jakobus nie in den Evangelien allein auftritt, als Einzelner. Er ist sozusagen ein siamesischer Zwilling mit seinem Bruder, die treten beide zusammen auf in den Evangelien. Es gibt nur einmal in der Apostelgeschichte, wo er alleine auftritt. Und wir können höchstens so eine Silhouette, ein Schattenbild von diesem Apostel machen, skizzieren. Ich möchte verschiedene Texte lesen, ich werde die Stellen angeben und ich möchte damit wir unsere Gedanken bündeln, drei Dinge zu seinem Leben anmerken. Erstens seine Berufung, zweitens sein Temperament und drittens sein Ende. Seine Berufung als erstes. Wir lesen im Markus-Evangelium Kapitel 1, die Verse 19 und 20 folgendes. Und als er, der Herr Jesus, ein wenig weiterging am See Genezareth, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, auch sie im Boot, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Tagelöhnern im Boot und gingen weg mit ihm. Ein Christ ist jemand, der den Ruf Jesu Christi hört, auch heute, und ihm nachfolgt, diesem Ruf gehorsam ist. Und wir merken, dass dieser Jakobus ist auch ein Fischer und Geschäftspartner mit Andreas und Jakobus. Jesus ruft sie, als sie ihre Netze verbessert, geflickt, ausgebessert haben. Anscheinend sind sie wohlhabende Leute, denn sein Vater hat ein Fischereiunternehmen am See Genezareth und sie haben Angestellte. Wir lesen hier von den Angestellten, die er hatte. Und wir merken so ihre Entschlossenheit, dass sie klare Entscheidungen treffen, nicht wischiwaschi, hier und dort, auf beiden Seiten hinken. Jesus ruft sie und sofort folgen sie ihm nach. Das sagt uns die Parallelstelle im Matthäus-Evangelium. Sie verlassen ihren Vater, sie verlassen ihren Beruf, sie verlassen ihre Firma, sie verlassen ihr Geld und folgen diesem armen Wanderprediger von Nazareth. Dieser Mann macht keine halbe Sachen. Und deswegen kann Jesus aus ihm was machen. Jakobus gehört mit Petrus und mit seinem Bruder Johannes zu dem engsten Kreis der Jünger. Die waren am engsten zu dem Herrn Jesus. Und es ist erstaunlich jetzt, dass dieser engste Kreis besteht aus zwei Brüderpaaren, Petrus und Andreas, und dann Jakobus und Johannes. Sie haben den gleichen Beruf und sie sind auch Geschäftspartner. Eigenartig. Man wird Christ, ich wiederhole es, nicht dadurch, dass meine Eltern Christen sind, nicht dadurch, dass ich etwas höre, dass ich eine Tradition verfolge, sondern man wird Christ, indem persönlich Jesus Christus dich und mich ruft. Sein Wort kommt an uns persönlich, an mich und dich, folge mir nach. Und dann wird man Christ. Alles andere ist kein Christsein, sondern ist eine Täuschung und eine Nachahmung, die nicht echt ist. Also ein Christ hört den Ruf Christi, kommt zu ihm, stellt sein Leben Jesus zur Verfügung und sagt, Herr, von nun an hast du das Sagen in meinem Leben. Wir haben gesehen seine Berufung, jetzt wollen wir einfach in sein Temperament hineinblicken und sehen, wie er war. Und ich hoffe, dass wir vielleicht einige Eigenschaften von uns persönlich darin sehen. Ich jedenfalls sehe solche Eigenschaften, ähnliche Eigenschaften. Also in Markus Kapitel 3, Vers 16 und 17 lesen wir Folgendes. Und er, der Herr Jesus, berief die 12 und er gab dem Simon den Beinamen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, dem Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges, das ist unterschiedlich, wie man das ausspricht, das ist Söhne des Donners. Das Wort ist aus dem Hebräischen, es ist eine Transliteration, das heißt eine buchstabentreue Wiedergabe des Originals. Und Hebräisch, von dem Hebräischen, Aramäischen bedeutet das also Lärm, Unruhe, eventuell Zorn. Und in dem Neuen Testament hier sind sie erklärt als Söhne des Donners. Das deutet ihr Temperament an, dass sie leidenschaftliche Menschen sind, dass sie feurig, dass sie sehr, sehr eifrig, kompromisslos, resolut, unbeugsam, unerschütterlich und ehrgeizig und auch intolerant. Die Frage ist, kann Jesus solche Menschen gebrauchen? Es gibt zwei Begebenheiten, die diese Eigenschaften zeigen. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 51, lesen wir Folgendes über Jakobus und Johannes. Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 51. Und es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllen, dass er nach Jerusalem geht und dort stirbt, Jesus, unser Herr, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her, und sie gingen und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Und sie, die Samariter, nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie: Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? Er wandte sich aber um und schalt sie, und sie gingen nach einem anderen Dorf. Jesus ist unterwegs nach Jerusalem, das ist der Wendepunkt seines Lebens. Das ist seine letzte Reise von Galiläa im Norden nach Jerusalem im Süden. Und dann notwendigerweise muss er durch Samarien in der Mitte gehen. Galiläa oben, Judäa unten und hier Samarien. Und dann müsste er durch Samarien gehen. Dazu braucht man normalerweise 3 Tage. Es ist so, dass eine bittere Feindschaft zwischen den Samaritern und den Juden im Laufe der Jahrhunderte entstanden ist, und sie hassten einander, hatten keinen Umgang miteinander. Und die Samariter sind so entstanden, 721 vor Christus hat der assyrische König, ist er nach Israel, nach dem Nordreich Israel gekommen, hat sie nach Assyrien, nach dem heutigen Irak, deportiert, hat andere Völker reingebracht und sie in das Land angesiedelt. Und somit entstand dieses Mischvolk der Samariter. Die Samariter hatten einen Tempel auf dem Berge Gerizim, bekannter Berg, wo Mose den Segen bestellt hat, wenn die Kinder Israel nach Kanaan kommen. Und die Juden hatten ihren Tempel in Jerusalem. Und es ist so, dass die Samariter dachten, wir müssen auf dem Gerizim anbeten, unserem Tempel, und die Juden dachten, nein, nein, Gott finden wir nur in Jerusalem. Und die Samariter hatten die Eigenart, dass sie nur die ersten 5 Bücher des Alten Testaments hatten. Alles andere danach haben sie abgelehnt. Und im Laufe der Zeit hat ein jüdischer König, Hyrkan heißt er, von den Makkabäer, 128 vor Christus, hat er den Tempel auf dem Gerizim, auf dem Berg Gerizim, hat er zerstört. Das war der letzte Tropfen, Öltropfen auf dem Feuer. Und es ist so, dass die Samariter auch manchmal schikanierten die Pilger von Galiläa, die nach Jerusalem gingen. Und so, was man machte normalerweise, der Jude, da ist Judäa, Galiläa im Norden, dann gingen sie über den Jordan nach Osten, dann auf heidnischem Land nach unten, bis sie gegenüber Jericho waren, und dann überquerte den Jordanfluss, um nach Judäa zu kommen. Und Jesus sendet Boten, dass sie ihm eine Unterkunft vorbereiten. Und er beteiligte sich nicht an dieser Feindschaft, sondern evangelisierte in Samarien mit sehr großer Resonanz, mit einer Erweckung. Und er spricht eigentlich zweimal, mindestens zweimal im Lukas-Evangelium gut über die Samariter. Sie lehnen Jesus ab. Die wollen ihn nicht. Und jetzt reagieren Jakobus und Johannes in Vers 54 und sagen: Herr, willst du, dass wir Feuer auf sie herunterbefehlen? Und wir merken, liebe Brüder und Schwestern, wie intolerant man als Christ sein kann. Wir auch, ich auch. Und wie das eine fromme Tarnung, willst du, aber wir befehlen, dass das Feuer kommt. Ihr Vorbild ist offensichtlich also Elia im Alten Testament, der das gemacht hat. Sie sind so übereifrig. Und wenn ich daran denke, an mein eigenes Werden als Christ in jungen Jahren, war ich sehr eifrig, übereifrig. Und das ist gefährlich, weil dann macht man genau ähnlich, was Jakobus und Johannes machten. Sie sind so intolerant, können nicht Widerspruch sogar ertragen. Schnell beleidigt, schnell verletzt. Kennen wir das? Dass wir plötzlich, vielleicht völlig auch unbegründet, weil irgendjemand etwas sagt, dass wir gekränkt uns fühlen. Und sagen: Herr, wenn du willst, dann werden wir sie verbrennen. Feuer vom Himmel wie bei Elia. Großartige Missionare hätte der Herr vielleicht gedacht, dass sie die Leute verbrennen wollen. Handeln nach dem Motto: Willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Liebe Brüder und Schwestern, es ist gut, eifrig zu sein, sehr gut. Aber oft mit unserem Eifer, besonders wenn wir jung als Christen sind, kommt eine Engstirnigkeit, kommt eine Dickköpfigkeit, kommt eine Unkorrigierbarkeit, dass wir nicht mehr uns was sagen lassen. Sie haben im Grunde genommen gar nicht kapiert den Kern ihrer Berufung, Gnade. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jesus ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Das Gericht kommt. Jeder Mensch muss vor Gott stehen und Rechenschaft über sein Leben abgeben. Und keiner von uns hat eine Chance. Nur Jesus Christus besteht das. Und es ist die Frage, ob wir diese, ob du und ich diese Gerechtigkeit Jesu haben. Und Jesus wendet sich ihnen zu und ermahnt sie, korrigiert sie sehr ernsthaft. Und dann gehen sie einfach zu einem anderen Dorf. So einfach ist es. Man braucht keinen Sturm darüber machen. Wir als Christen, ich kann als Christ unempfindsam sein. Und das ist tragisch, wenn wir unempfindsam sind. In Ehen, in Familien, in Gemeinden. Billy Sunday, ein amerikanischer Evangelist und Erweckungsprediger, 1935 gestorben. Man sagte damals, man schätze damals, bevor es Internet und Übertragungen gab und so weiter, dass er 100 Millionen Menschen mit seinen Predigten erreicht hat. Und man rechnet von Gemeinden, die entstanden sind, dass etwa 1 Million Menschen zu Christus fanden. Und man weiß von seinen Kindern, dass sie im Unglauben gestorben sind. Wie tragisch. Darf ich mal das so sagen? Wir, die wir sehr eifrig sind, und dem Herrn nachfolgen und tätig sind. Mitarbeiter, Leiter, Pastoren, Prediger sind an dieser Stelle unheimlich, unheimlich gefährdet. Empfindsamkeit ist notwendig und der Eifer muss das berücksichtigen. Empfindsamkeit ist notwendig, dass wir in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde und in der Gesellschaft zusammenleben können. Eine andere Begebenheit zeigt ihren Ehrgeiz, ihren frommen Ehrgeiz wieder, und das ist in Markus Evangelium Kapitel 10, die Verse 35 bis 40. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm: Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Sie aber sprachen zu ihm: Wir können's. Jesus aber sprach zu ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr getauft werden. Aber das Sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es bereitet ist. Es ist erstaunlich jetzt, wie ihr Ehrgeiz sich bemerkbar macht durch in ihrer Frömmigkeit und Umgang mit Menschen und mit Jesus. Und zunächst müssen wir anerkennen, dass sie glauben, sie glauben, dass dieser arme Wanderprediger von Nazareth, der keinen Platz hat, seinen Kopf hinzulegen, dass er der König ist. Sie wissen es, obwohl sie wissen auch, dass er nach Jerusalem geht und dort wieder am Kreuz gekreuzigt wie ein Verbrecher. Trotzdem glauben sie, dass er König ist, dass er König der Könige ist. Aber wie furchtbar ist ihre Unempfindsamkeit. Denn vorher, unmittelbar in den vorherigen Versen, redet Jesus darüber, über die schwerste Etappe seines Lebens, dass er nach Jerusalem gehen muss und dort gekreuzigt wird. Und sie kommen sofort, nachdem sie das hören. Den ersten und zweiten Platz bitte. Es ist interessant, dass wenn wir die Evangelien vergleichen, Matthäus sagt dann, als Jesus das gesagt hat über sein Leiden in Jerusalem, kommen sie. An dieser Stelle ist ihnen egal. Und das ist nicht das erste Mal, dass diese Frage, wer ist der Größte, die Jünger bewegt. Das war ein andauerndes Thema. Und liebe Brüder und Schwestern, ich finde das so brutal. Ich kann mir vorstellen, wie furchtbar einsam war Jesus mit seinen Jüngern. Es gibt ein Lied, das mich immer sehr anspricht, von dem Ehepaar Frei. Es heißt: Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen, und voller Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen. Ist das nicht mit den Spöttern stehen, wenn Johannes und Jakobus kommen und sagen, wir wollen den ersten und zweiten Platz? Für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir, trotz meiner Schuld, ist vergeben. Wir wollen, sie sind so resolut, wir wollen den ersten und zweiten Platz, damit niemand auf den Gedanken kommt. Wir müssen den ersten und den zweiten Platz haben. Jesus ist sehr verletzt. Die 10 sind aufgebracht. Sie denken, wir sind was Besonderes. Wir müssen diese Plätze haben. Wir sind begabt, intelligent, reich, tüchtig. Wir sind die Tollsten. Und wir merken hier, wie diese ehrgeizige Jünger manipulieren. Sie wollen zuerst Jesus manipulieren. Sie kommen zu ihm und sagen ihm, Herr, bitte gib uns, worum wir bitten. Sie sagen nicht, was sie wollen. Gib uns einen Blankoscheck. Wir wollen das. Und Jesus geht nicht darauf ein. Er lässt sich nicht manipulieren. Und er fragt ganz sachlich. Das muss man sich vorstellen, wie verletzt er ist und wie sanft und lieb er ist. Und er fragt sie, was wollt ihr? Interessant ist wieder im Matthäus Evangelium, dass die Mutter von den beiden ist mit in der Sache. Wahrscheinlich haben sie ihre Mutter bearbeitet. Und die Mutter kommt dort, dass sie auch bittet und sagt, Jesus, gib meinen Söhnen den ersten und zweiten Platz. Es ist unglaublich, wie ehrgeizige Menschen manipulieren können. Sie manipulieren die Mutter, aber natürlich, die Mutter lässt sich gerne manipulieren. Meine Kinder sind die Besten. Natürlich den ersten und zweiten Platz. Ich unterstütze das. Meine Kinder, das sind die Tollsten. Liebe Eltern, es ist gut, wenn wir unsere Kinder sehr lieben. Wir können sie nicht genug lieben. Aber wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht so verhalten wie die Mutter von Jakobus und Johannes. Das ist eine große Gefahr für uns als Christen. Und unter uns gesagt, wir sind nie so ehrlich wie Johannes und Jakobus. Wir machen das nicht so plump, wir sind diplomatisch. Wir machen das raffiniert, dass niemand das merkt. Mit biblischen Versen getarnt. Und Jesus sagt ihnen weiter, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Ehrgeiz, Egoismus macht uns blind. Und er sagt ihnen klipp und klar, dass im Reich Gottes, in der Königsherrschaft Jesu Christi und Gottes, Willkür ist kein Maßstab, auch Vetternwirtschaft nicht, auch Menschengefälligkeit nicht, sondern nur der Wille Gottes. Er sagt ihnen, mein Vater wird diesen Plätzen geben, das, wofür sie vorbereitet worden sind, durch echte Demut zu einer solchen Plätzen. Und der fragt sie, könnt ihr so den Kelch trinken und die Taufe taufen? Sie sagen, ja, wir können es. Liebe Brüder und Schwestern, das sind Leute, die sagen, nicht nur so Worte, die tun, was sie sagen. Sie meinen es ehrlich, sie sind nicht wie Petrus, wankelmütig. Und Jesus bestätigt ihnen. Er sagt, ja, ihr werdet den Kelch trinken und die Taufe werdet mitgetauft werden. Und wir merken, wie dieser Ehrgeiz eine Spaltung schon unter den Jüngern macht. Die sind aufgebracht, die anderen 10. Sie wollten auch natürlich den ersten und zweiten Platz, aber die sagen es nicht so. Und es ist erstaunlich, was Paulus sagt von seinen Mitarbeitern im Philipperbrief. Er redet, wie gut und ungeteilten Herzen Timotheus ist. Und er sagt von seinen Mitarbeitern, alle suchen das ihre, nicht das, was Jesu Christus ist. Und so kann man natürlich keine Gemeinde bauen. Die Gemeinde zerfällt wie ein Scherbenhaufen bei solchen Maßstäben. Wer ist der Größte? Wer ist der Größte? Diese Frage hat sie getrieben und hat alle Christen durch diese 2000 Jahre auch getrieben. Und diese Frage treibt uns, ob wir das erkennen wollen oder nicht. Und das ist die Frage, liebe Brüder und Schwestern, ob wir als Christen unseren Willen suchen oder den Willen Jesu Christi. Er ist der König. Er muss den absoluten Vorrang in unserem Leben haben. es ist erstaunlich, wie er so eingreift, korrigierend, versöhnend, integrierend und sagt ihnen, wollt ihr groß sein? Kein Problem. Absolut kein Problem. Wer groß sein will, soll der Diener aller. Und wer der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt keinen anderen Weg zur Größe, zur geistlichen Größe, zu der Größe, die Gott erkennt. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der Weg nach oben geht abwärts. Und das ist, was Jesus eigentlich gemacht hat. Wir müssen darüber nachdenken. Wahrer Gott von Ewigkeit, Schöpfer des Alls, alles gehört ihm, wird Mensch, nimmt Sklavengestalt und stirbt für meine und deine Schuld. Deswegen ist er der Größte als Menschensohn. Gott hat ihn erhöht über alle, weil er sich so erniedrigt hat, unvorstellbar, grenzenlos erniedrigt hat. Also wir haben seine Berufung, sein Temperament gesehen. Jetzt sehen wir sein Ende. Apostelgeschichte 12, 1-3. Ich mache schnell Schluss. Das ist das erste Mal. Apostelgeschichte Kapitel 12, die Verse 1-3. Zu jener Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Also die herodianische Dynastie von Herodes, der Große, der Kindermörder von Bethlehem, das ist sein Enkel. Er hat Jesus, wollte Jesus umbringen, hat die Kinder umgebracht, Herodes der Große. Der Onkel von diesem König Agrippa hat Johannes den Täufer enthauptet zu seinem Geburtstag. Zeigen, wie toll und wie groß er ist. Und dieser Herodes Agrippa tötet ihn 44 nach Christus. Er lässt ihn einfach enthaupten. Das ist interessant. Jesus starb am Passafest, zu dem Fest der ungesäuerten Brote, der unmittelbar nach dem Passafeier beginnt. Und auch Jakobus, der Bruder des Herrn, stirbt in der Zeit dieses Festes. Und es ist interessant, dass der König Herodes Agrippa der Erste nicht Petrus nimmt zuerst, sondern er nimmt diesen Jakobus, und das spricht für ihn, was für ein unbeugsamer Kerl er war. Petrus hat oft versagt und der enthauptet ihn sofort. Er wollte den ersten Platz und er wurde zum ersten Märtyrer der 12 Apostel. Die geschichtliche Überlieferung, also von Eusebius, der hat die erste Kirchengeschichte, lebte im 4. Jahrhundert, erzählt darüber, wie das mit bei seiner Hinrichtung gewesen ist. Der Offizier, der ihn vernommen hat und ihn misshandelt hatte, war so beeindruckt von seinem Zeugnis als Christ, dass er selber Christ wurde. Und dann wurden die beiden miteinander enthauptet. Unterwegs zur Hinrichtungsstelle bittet ihn der Offizier, bittet Jakobus, dass er ihm vergibt. Er umarmt ihn und küsst ihn und sagt ihm, Friede seid ihr. Liebe Brüder und Schwestern, es bewegt mich sehr, dass wir wie Jakobus, dass wir Raum der Gnade Gottes, der Gnade Jesu Christi in unserem Leben geben und dass er uns befreit von dem alten, von der alten gefallenen Schöpfung, die sich nur selbst sucht, damit wir Jesus Christus lieben und brauchbare Werkzeuge werden zu seiner Ehre, zum Wohl der Gemeinde und unserer Mitmenschen. Amen. Wir wollen beten, wer angesprochen ist, der möge die Freiheit haben, laut und deutlich zu beten. Ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft ab. Herr Jesus Christus, wir sind angetan, nicht von Jakobus, sondern von deiner Gnade, die einen Menschen verändert und dir ähnlich macht. Herr Jesus, und das ist unsere Bitte, dass wir dich kennenlernen und was du für uns am Kreuz gemacht hast. Und dass deine Gnade in unserem Leben siegt und uns zu solchen Menschen macht, die Zeugen von dir sind und andere in deine Nachfolge rufen. Wir bitten um deine Gnade und deine Barmherzigkeit für unser Leben. Amen.